NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juni 1770. James Cook entdeckt das Great Barrier Reef.
It's really breathtaking.
Es verschlägt dir den Atem. Du musst gar nicht mit einem Gerät tauchen. Schnorcheln reicht, um alles zu sehen.
Die Farbenpracht ist unglaublich. Man kann sich nicht vorstellen, dass es unter Wasser ein solches Leben gibt.
Clownfische, Riesenmuscheln, Meeresschildkröten. Rochen, Feuerfische, Stachelschnecken, selbst Wale und Delfine schwimmen manchmal vorbei. Das Great Barrier Reef ist eine der artenreichsten Regionen der Erde.
Just this rainbow of wildlife.
Tiere in allen Farben des Regenbogens. Und du als Mensch bist ihnen völlig egal.
Ein Wunder der Natur, verzeichnet auf der Welterbeliste der UNESCO.
Es ist einfach faszinierend und es ist ein Erlebnis, was man nicht missen möchte.
Everybody should experience at least once in their lives.
Jeder Mensch sollte das einmal im Leben gesehen haben.
It's beautiful.
Heute vor 250 Jahren, am 11. Juni 1770, hätte eine ganze Schiffsbesatzung allerdings gut auf dieses Erlebnis verzichten können.
Segel auf das Schiff aufgenommen.
Ja, Sir. Lassen Sie die Segel wegnehmen und festmachen.
Cook soll, weil es nachts war, in Unterwäsche herumgerannt sein und das alles dirigiert haben.
Captain Cooks Endeavour, das Schiff, mit dem er vor 2 Jahren in die Südsee aufgebrochen ist, steht kurz vor dem Absaufen. Expedition Ende.
Leute haben im Bootsrumpf gepumpt wie verrückt. Andere sind auf das Riff gestiegen und haben versucht, das Boot freizuziehen.
Während James Cook und seine Männer damals verschollen, vielleicht hätte das Great Barrier Reef sich noch ein wenig vor den Menschen verstecken können. Denn die Zivilisationsgeschichte der letzten Jahrhunderte hat ihm nicht gut getan.
Riff schwerer beschädigt als befürchtet.
Klimawandel killt Korallen.
Totenbleiche vor Australien.
Mit dem Anstieg der Wassertemperatur stirbt das Great Barrier Reef einen langsamen weißen Tod. Die sogenannte Korallenbleiche, bei der von der bunten Wunderwelt nur noch die farblosen Kalkstöcke übrig bleiben.
Wenn auch unsere Kinder und Enkel das Great Barrier Reef einmal erleben wollen, müssen wir jetzt etwas gegen den Klimawandel tun.
We have to take action on climate change now.
Über 2300 Kilometer erstreckt sich das Great Barrier Reef entlang der Ostküste Australiens. Das entspricht einer Strecke von Norwegen bis Neapel. Sehen kann man es sogar aus dem Weltraum. Damals für James Cook aber ist seine Entdeckung nicht mehr als ein schöner Beifang.
Auf der ersten Reise, die er 1768 begonnen hatte, hatte er als vordringlichstes Ziel zunächst Tahiti gehabt, um den Venustransit zu beobachten, der dann dazu diente, dass man die Entfernung der Erde von der Sonne berechnen wollte,
erklärt Kuratorin Henriette Pleiger von der Bundeskunsthalle Bonn. Sie hat vor einigen Jahren eine Ausstellung über James Cook konzipiert. Mit den Daten aus dem Venustransit, so das Kalkül, wird die Navigation auf den Weltmeeren einfacher werden. Denn Cook ist vor allem eins, der genaueste und gewissenhafteste Kartograf im ganzen Empire. Aber für den britischen König ist auf Tahiti längst noch nicht Schluss.
Zusätzliche Instruktionen für Leutnant James Cook, betraut mit dem Kommando des Schiffes seiner Majestät, der Endeavour.
Einen versiegelten Brief muss Cook öffnen, allein in seiner Kapitänskajüte. Darin ein Geheimauftrag.
All dieweil die Entdeckung bislang unbekannter Länder dem Ruhm dieser Nation als einer Seemacht wie auch der Würde der Krone groß.
Und so fort und so fort. Kurzum, anders als geplant, soll Cook von Tahiti aus weiter segeln und die sogenannte Terra Australis Incognita suchen, den sagenumwobenen Südkontinent.
Es hat schon seit der Antike die Idee gegeben, dass ein solcher Südkontinent das Gleichgewicht zu den Landmassen im Norden darstellen müsste. Die Erde bräuchte sozusagen so eine Landmasse im Süden.
Dass diese eine Landmasse nicht existiert, sondern Neuseeland, bestehend aus 2 Inseln, und Australien, das wird Cook in den folgenden Monaten in Erfahrung bringen. Und einiges mehr.
Das späte 18. Jahrhundert war geprägt durch die Zeit der Aufklärung. Man hatte ein wirklich internationales wissenschaftliches Interesse, als die Cookreisen losgingen. Wie heute sozusagen Astronauten auf der ISS wissenschaftliche Experimente durchführen sollen, so ähnlich muss man sich das damals auch vorstellen.
An Bord sind neben rund 90 Matrosen, Offizieren und Wachsoldaten auch einige Forscher. Allen voran der Botaniker Joseph Banks. Das Problem, anders als James Cook, der sich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet hat, ist Banks Aristokrat durch und durch.
Joseph Banks hatte nun eine ganz andere Vorstellung von einer solchen Reise. Er wollte Musiker mitnehmen, er wollte selbst Damen mit an Bord nehmen. Er hatte sich seine Quartiere viel größer vorgestellt.
Dann wären da noch meine Hunde.
Ja, die werden an Deck bleiben.
Oh nein, sie sind viel zu empfindlich.
Die beiden müssen mehrfach aneinander geraten sein in dieser Hinsicht.
Schon das Schiff, auf dem Cook für seine Mission besteht, ist für so manchen adeligen Geldgeber ein Affront. Kein stattliches Kriegsschiff, sondern ein plumper Kohlefrachter aus der Hafenstadt Whitby.
Cook hat ganz bewusst ein Schiff gewählt, das eine flache Unterseite hatte.
Genau das aber wird ihm am Great Barrier Reef zum Verhängnis.
Denn um eben zu kartografieren, wollte er ganz nah an die Uferlinie kommen.
Zu nah für die rasiermesserscharfen Korallen direkt unter der Wasseroberfläche.
Backbord 8 an 4 Faden, Sir. Mitschiffs 3 Faden. Steuerbord 4 Fuß.
Wir sitzen voll auf einem Riff, Sir.
Wann wird die Flut erwartet?
Am Vormittag, Sir.
Cook befiehlt, möglichst viel Ballast abzuwerfen. Neben 6 Kanonen.
Eine dieser Kanonen wurde geborgen und ist heute in einem Museum zu bewundern.
Müssen auch Teile von Joseph Banks Gesteins- und Pflanzenproben dran glauben.
Todesfurcht stand uns nun ins Gesicht geschrieben.
So schildert es Banks, weitaus blumiger als der in seinem Logbuch stets sachlich knappe Cook.
Hoffnungen hatten wir keine. Bis auf die, das Schiff irgendwie über Wasser zu halten, bis man es irgendwo auf einen Strand würde laufen lassen können. Aus den Trümmern würden wir dann ein neues bauen, das gerade groß genug wäre, um nach Ostindien zu gelangen.
Wenn Meeresbiologe Terry Hughes von der James Cook University in Townsville heute das Great Barrier Reef untersucht, dann steigt er dafür in den Hubschrauber. In seinem aktuellen Forschungsprojekt macht er Bestandsaufnahme. Wie gefährdet ist das Riff gerade am Ende des heißen australischen Sommers?
Wir haben mit unseren Studien begonnen, als das Land langsam seine Corona-Einschränkungen begann. Also arbeiteten wir so schnell wir konnten. Das war sehr intensiv. 11 Flüge in 9 Tagen.
Direkt danach schreibt er auf Twitter, er wisse nicht, ob er jemals die Kraft habe, so etwas noch einmal zu machen. Zu schockierend sei das, was er gesehen habe.
Zum ersten Mal haben wir Riffe, die auf den Karten rot eingezeichnet sind, bei denen 60% oder mehr der Korallen schwer beschädigt sind. Wenn das Ausmaß der Korallenbleiche so schwer ist, dann sehen wir üblicherweise auch ein hohes Maß an Korallensterben.
Bereits 2016 und 2017 waren die Wassertemperaturen ungewöhnlich hoch gewesen. Doch damals waren jeweils nur einzelne Teile des Great Barrier Reef betroffen, vor allem oben im Norden. Das ist jetzt anders, erklärt Nicola Chachulet von Greenpeace Australien.
Dieses Mal erstreckt sich die Korallenbleiche fast über das gesamte Riff. Das macht mir Angst. Denn wir wissen, dass Korallen mindestens 10 Jahre brauchen, um sich wieder zu erholen. Diese Zeit werden sie wahrscheinlich nicht bekommen.
An vielen Stellen des Riffs sind die Folgen schon jetzt unübersehbar. Statt bunter Farbenpracht ein Unterwassertrümmerfeld.
Korallen gehen mit den Algen, die auf ihnen wachsen, eine Symbiose ein. Von den Algen haben sie auch ihre Farbigkeit. Steigt nun die Wassertemperatur über eine bestimmte Schwelle, produzieren die Algen Giftstoffe und werden von den Korallen abgestoßen. Übrig bleibt der Kalkstock, der aber ohne Algen nicht lange lebensfähig ist.
Und ohne Korallen weniger Fische, Muscheln, Schildkröten, denn sie sind das Fundament dieses ebenso vielfältigen wie zerbrechlichen Ökosystems.
In 2019, while much of the world is taking decisive action on climate change, Australia is going backwards.
Schuld am Korallensterben, das sagt nicht nur Greenpeace, sondern auch die erdrückende Mehrheit der Wissenschaftler, ist der Klimawandel. Und Australien hinke bei dessen Bekämpfung auf skandalöse Weise hinterher. Nicolas Chacholet zieht sogar eine Linie von Cooks einstiger Entdeckungsfahrt zur heutigen Umweltzerstörung.
We have a very extractive approach to the environment.
Seit damals betrachten wir die Natur und überhaupt dieses ganze Land, das wir ja letztlich von den australischen Ureinwohnern geraubt haben, als unser Eigentum, als könnten wir damit machen, was wir wollen.
Regardless of the consequences.
Allerdings, wie erfolgsverwöhnte Eroberer sehen Cook und seine Männer damals nicht aus. Fast 24 Stunden dauert es, bis die Endeavour wieder Wasser unterm Kiel hat. Mit letzter Kraft rettet man sich in eine nahegelegene Flussmündung und nimmt dort den Schiffsrumpf in Augenschein.
Man sah fast überhaupt keine Splitter. Vielmehr schien das Loch wie von Menschenhand mit einem stumpfen Schneidewerkzeug ausgeschnitten worden zu sein.
Man hatte nämlich ein Stück Korallenriff im Schiffsboden entdeckt und hat festgestellt, dass man eben aufgrund dieses festgesteckten Stücks Gott sei Dank nicht vollgelaufen, auch nicht abgesoffen ist.
Das Riff, Gefahr und Rettung zugleich. Was aber ist dran am Vorwurf, Cooks Entdeckungsreisen hätten ein ganzes Zeitalter der Ausbeutung und Zerstörung eingeläutet? Henriette Pleiger.
Das wäre ja wunderbar, wenn wir einfach nur losgezogen werden, um unsere Neugierde zu befriedigen, um unser Wissen zu bereichern, um die Erde zu verstehen. Aber das war leider nicht der Fall.
Schon in Cooks Geheimauftrag ist die Marschrichtung klar.
Gleichfalls sollt ihr günstige Plätze des Landes im Namen des Königs von Großbritannien in Besitz nehmen.
Man muss sich das so vorstellen, dass man da noch mal die Hoffnung hatte, so etwas zu erleben wie die Entdeckung Amerikas. Noch mal einen solchen von Reichtum gesegneten Kontinent.
In Cooks Geheimauftrag gibt es zwar eine eindeutige Einschränkung.
So die Eingeborenen dem zustimmen.
Und tatsächlich hat sich Cook selbst wohl meist respektvoll verhalten. Gleichzeitig werden die detaillierten Landkarten, die er auf der Reise erstellt, es der Krone ermöglichen, nur 18 Jahre später Australien umstandslos zu besiedeln als Strafkolonie. Die Aborigines, die australischen Ureinwohner, werden bald systematisch ihres Landes beraubt, viele brutal getötet. Und bald erweist sich, dass das Land gesegnet ist mit Bodenschätzen. Uran, Zink, Blei, Silber, Kupfer, Diamanten und, fatal für das gefährdete Great Barrier Reef, Kohle.
Coal is the most polluting fossil fuel.
Von allen Energieträgern ist Kohle der schmutzigste. Wenn man aus Kohle Strom gewinnt oder sie in der Stahlindustrie verwendet, setzt das sehr viel CO2 frei. Kohle ist ein echter Klimakiller.
It is the dirtiest fossil fuel.
Aber Australien verdient gut daran. Das Land ist der größte Kohleexporteur weltweit. Derzeit besonders umstritten die geplante Carmichael-Mine im Bundesstaat Queensland. Dort will der indische Adani-Konzern bald 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern. Es wäre eins der größten Bergwerke der Erde. Um die Kohle in alle Welt zu verschiffen, müssten sich die Frachter ausgerechnet durch das enge Labyrinth des Great Barrier Reef fädeln. Ein Unglück, wie damals bei Cook, so fürchten Umweltschützer, wäre nur eine Frage der Zeit.
You can have coral or coal, but you can't have both.
Entweder Korallen oder Kohle. Beides geht nicht. Dabei könnten wir mit erneuerbaren Energien weltweit zum Vorreiter werden. Australien ist eins der sonnigsten und eins der windigsten Länder der Erde. Es fehlt einfach nur am politischen Willen.
But it requires political will.
James Cook jedenfalls verlässt Australien auf seiner notdürftig zusammengeflickten Endeavour mit dem guten Gefühl, seinen Auftrag erfüllt zu haben. Bevor er endgültig in See sticht, hisst er auf der Halbinsel Cape York die britische Flagge und nimmt damit das Land offiziell für die Krone in Besitz. Henriette Pleiger von der Bundeskunsthalle Bonn.
Ich denke schon, dass man da sich Fragen stellen kann, was eigentlich noch übrig ist von dieser kolonialen Haltung. Gehen wir wirklich respektvoll mit dem anderen um? Sind wir respektvoll mit der Natur? Das 18. und 19. Jahrhundert könnte da noch weitaus intensiver aufgearbeitet werden.
Nur um das Great Barrier Reef zu retten, bleibt nicht mehr viel Zeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Entdeckung des Great Barrier Reefs heute vor 250 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.